Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die beiden legendären Wingmen DJ Zwölffinger dann und Boogie Down Bass.
So
die,
sieht's aus.
Moin, Chefredakteur, Legende des Formates. Ja, okay. Love and Hate heißt Formate und Themen und Inhalte und Nachrichten und Dinge, die links und rechts vom Mainstream passieren und damit für vor allen Dingen unseren Chefredakteur Bass sehr wichtig sind in der Wahrnehmung und deswegen mehr Licht bekommen sollten und deshalb hier stattfinden. Die Themen sind vielfältig, die Themen sind deep, die Themen sind Hip-Hop. Aber die erste Frage an euch beide mal so kurz zwischendurch, so wie geht's euch eigentlich jetzt, so, wo wir uns jetzt 2 Monate nicht gesehen haben? Und mir fällt auf, ich habe keine Kappe auf, ich muss mir eine Kappe aufsetzen.
Echt, du hast immer eine Kappe auf, aber was
sonst bin ich immer oben ohne.
Siehst du das Glänzen? Ich setze mir eine Kappe auf, schnell noch hinterher. Aber
also wir sind ja mal, jetzt, Jungs. Wir sind ja jetzt quasi in dem Tag, wo wir jetzt recorden, wir werden ja jetzt wieder einen Tag zurück aus New York.
Stimmt. Oh, wir wollten ja nicht in New York sein, ne?
Hat ja leider nicht geklappt. Da ist so ein bisschen Wehmutstropfen sozusagen. Ich habe gerade Urlaub.
Mir geht's also gut mit anderen
Worten. Mir geht's gut. Ich muss ja sowieso arbeiten. Also ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe das große Glück, dass ich nicht unter mit Einschränkungen durch die Corona-Krise zu kämpfen habe. Von daher hat sich bei mir nicht so viel irgendwie geändert.
Ja, und bei mir ist das so, ich mache ja die meiste Zeit Homeoffice und schon vor Corona, deswegen trifft mich das jetzt aktuell nicht ganz so krass wie jetzt andere Leute, die jetzt komplett aufs Homeoffice umspringen müssen, aber bei mir fallen natürlich auch ein paar DJ-Gigs weg und das ist so ein kleiner Wermutstropfen, dass ich zumindest zu Hause meinen Homeoffice-Kram weitermachen kann.
Ja, es ist ja noch eine schöne Zeit, um Beats zu bauen, um sich ein bisschen der Hip-Hop-Liebe zu kümmern und vor allem Platten zu degen und Samples zu suchen. Das wiederum hat eine neue rechtliche Grundlage, ne? Oder wie sieht's aus?
Perfekte Überleitung.
Perfekte Rico, Überleitung zum ersten Thema.
Was hat zwei Daumen und das Überleitungsmaster? So, Nico, erzählt, Leute.
Nico. Die meisten Leute, es ist ja schon 21 Jahre ewig andauernder Streit. Moses Pelham wurde ja quasi von Kraftwerk verklagt. Und da gibt's so langsam Licht im Tunnel. Da gibt es Urteile vom Bundesgerichtshof und EU-Richtlinie beziehungsweise vom Europäischen Gerichtshof gibt es da jetzt mal eindeutige oder mehr oder weniger eindeutige Aussagen, was das Recht an Samplen oder was ist die Gesetzgebung angeht, was Sampling bedeutet oder was man machen darf und was man nicht machen darf, so, ne? Bevor man ohne Ärger zu kriegen oder was man machen sollte. Ganz interessant eigentlich.
Ja, wollte ich ja sagen, es ist in sich ja auch ein schwieriges und komplexes Thema und ehrlicherweise gab es bisher auch noch nie eine wirkliche Antwort darauf. Es ist so ein lange währender Kampf, aber es gibt jetzt neue Erkenntnisse, oder?
Neue Erkenntnisse, ich wusste das zum Beispiel auch nicht. Seit 2002 gibt es quasi eine EU-Richtlinie, die das ganze Sampling, da hat man in Deutschland noch gesagt, dass in Amerika ist es ja, ich denke mal, es ist sehr einfacher gewesen, in Deutschland mit Sampling durchzukommen. In Amerika war schon immer irgendwie, da waren die Copyright-Jäger, die Anwälte waren da immer hinterher, richtig Kohle zu machen für die Artists, wenn es um Sampling ging. Aber in Deutschland vor 2002 war es relativ entspannt, sage ich nochmal. Da hat man immer so der Kunstfreiheit Recht gegeben. Das hat sich seit 2002 geändert und darauf wird sich jetzt berufen. Und der Streit, der damals mit Moses Pelham gegen Kraftwerk, das war ja von 1999, glaube ich, da ging es ja auch um den Sample und um den Wiedererkennungswert. Ganz interessant, in dem letzten Bericht war halt, sind so ein paar einzelne kleine Aussagen von die EU-Richtlinie, dass es so heißt, die Tonsequenz, die verwendet wird, muss verändert werden. Also so wie es der klassische Boom-Bap-Produzent, ich sage immer, ja scheiß drauf, machen wir sowieso, wir choppen, wir schnippeln, wir zerhacken das Sample sowieso, dass es kaum noch einer erkennt oder wirklich nur Kenner oder Insider wieder erkennen. das hat mich jetzt nicht unbedingt so aus den Socken gehauen oder so gefrustet und gesagt, scheiße, wir können nicht mehr samplen, unsere Kultur ist in Gefahr. Obwohl Moses Pelham hat ja das so ein bisschen als Argumentierung benutzt, dass er gesagt hat, das war schon immer ein Teil von Hip-Hop oder von der Musikproduktion im Hip-Hop. Rap-Musik besteht aus Sampling, etwas zu nehmen, was Neues draus machen. Da hat er halt so ein paar Argumente genannt. Ich glaube aber, dass so der klassische Richter der ganzen Materie, die beschäftigen sich zwar damit, aber dass da nicht so viel Wirkung hinter ist, dass sie sagen, ja, okay, ihr habt recht und die Kunstform darf so, kann ruhig so weitergehen.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gutes Signal, wie ich finde, ja. Weil letztendlich hat es ja Bass ja auch schon gesagt, wir bauen ja eigentlich auch schon seit vielen Jahren ja auch die Beats so, dass man die Samples, dass sie möglichst ganz, also ganz klein geschnitten sind. Wir vermeiden so gut es geht Loops, ne, dass man das quasi auf den ersten Hören sofort wiedererkennt, weil wir natürlich auch dieser Urheberrechtsproblematik ein bisschen aus dem Weg gehen wollen. Wir haben jetzt natürlich auch kein großes Budget, um natürlich die Rechte an diesen Samples zu erwerben. Das wäre ja so der sicherste Weg, dass man da quasi dann das Go bekommt von den Leuten, die halt diese Urheberrechte haben an diesen Songs. Das heißt, das machen wir eh nach wie vor. Das Problem ist allerdings, momentan ist das halt nicht definiert, inwiefern das dann quasi, wenn es neu verwendet ist, inwiefern das da jetzt nicht mehr sozusagen zu erkennen ist, diese neue Version, die muss ja irgendwie ganz neu sozusagen in Erscheinung treten. Und zwar darf man dann beim Hören, also der Durchschnittshörer darf nicht das Gefühl haben, dass er jetzt dieses Original hört. So, und da gibt es aber jetzt keine Richtlinie. So, keiner sagt jetzt, nee, du musst das jetzt um 5 Halbtöne pitchen, damit man es erstmal nicht in der Originaltonart hat. Und zweitens musst du das so zerschneiden, dass man denkt, das hat nichts mit dem Original-Sample zu tun. Also das ist noch so eine Grauzone.
Ich denke, da wird es auch in Zukunft immer mal wieder irgendwelche Rechtsstreitigkeiten geben. So, ne? Und wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, irgendwelche Producer oder Rapper sagen, ey, auf den Sample habe ich Bock. Ich sag mal, denk mal alle zurück, so was Puff Daddy sich so geleistet hat vor einigen Jahren, der schmerzbefreit so die harten Loops von irgendwelchen gängigen Soul- oder Disco-Tracks oder Funky-Tracks benutzt hat. Und das zielte ja direkt darauf hin, dass man sagt, dass man das Original erkennt, so ein bisschen andecken das Ganze mit anderen Drums, ein bisschen verändern. Aber eigentlich wollte man ja quasi musikalisch eine Remix-Version von dem alten Klassiker, so dass man das hart zerschnitten hat oder so, das findet ja eher so hart im Untergrund statt im Underground Producing. Und gerade was ist so Mainstream, ich bin gespannt, was passiert, weil jetzt, man hört das ja viel raus, gerade jetzt ist nicht unbedingt unsere Sparte, aber was im Mainstream passiert, da wird schon viel 90s und 80s, Popmucke, Euro, Dance und alles mögliche englische, britische Pop-Dinger von früher wird das gesampelt, also wird nicht mehr 60er, 70er, 80er und 90er sind ja bei vielen Produktionen schon lange angekommen, weil es auch ein bisschen dem Soundbild entspricht. Und da wird es noch einige Streitereien geben. So.
Ja, das ist ja. Ja, wir haben ja schon sehr, sehr früh angefangen, ja auch so unbekannteres Zeug zu samplen. Also ich glaube, James Brown oder Curtis Mayfield oder Michael Jackson, das haben wir nicht so ganz gechoppt, weil wir halt wussten, entweder A, das haben halt schon alle so durchgesampelt. Wir wollen ja auch, wenn wir was samplen, ja auch möglichst ein bisschen, ja nicht einzigartig sein, aber zumindest einer oder zu der Minderheit gehören, die das eventuell schon benutzt hat. Und klar, wenn du eine James Brown-Platte hast, dann kannst du dir in 99% der Fälle oder des Falles sicher sein, dass das schon irgendein Produzent schon mal benutzt hat. Deswegen ist bei uns eh schon von vornherein die Herangehensweise lieber unbekannteres oder vielleicht auch krankes Zeug samplen, so wie ich erinnere mich nur an The Thing, so ja, in diese Richtung zu gehen, anstatt halt diese Mainstream, die großen Künstler zu samplen.
Aber das Zitat von Moses war schon ganz, ganz korrekt. Und wenn man erstmal grundsätzlich auf Sampling geht, egal wer wie was samplet und wo man steht, im Underground oder Mainstream, er hat ja wirklich Zitat Moses gesagt, wenn ich grundsätzlich nicht samplen darf, dann kann es meine Kunstform nicht geben. So, ne? Das war so sein Hauptargument, so dass man sagt, so, Jungs, begreift es einfach, ne? Also man zerstört quasi damit einen Teil der Kultur.
es ist
Nico, ja, du darfst, Nico, tu es.
Es ist ja insofern auch, also der Punkt, der da glaube ich nicht zu vergessen ist, ist ja die Tatsache, welches Sample, was ich schon gesagt habe, welches Sample ich benutze und warum. Und dann auch die Intention dahinter. Und natürlich ist, wenn du von einem Hit das ein Piece nimmst, um daraus einen neuen Song zu machen, dann ist es ja klar, dass du quasi auf der Welle dieses Hits weiterfahren willst. Und was dann nicht mit dem klassischen Sampling von Produzenten wie euch zum Beispiel, damit ihr kommt, total konträr, kontrovers ist. Und ich glaube, da ist es ganz interessant, dass in diesem ganzen Urteil ja quasi für beide Seiten gekämpft wird, obwohl es vornehmlich ja eher darum geht, hey, klau mir nicht meinen Hit und mach daraus einen Hit.
Ja, aber es ist ja auch, genau, und das ist ja auch immer eine Sache, welche Geier da irgendwie über einen kreisen und ja, welche Haie in dem Becken mitschwimmen und irgendwas wittern und sagen, ich kann da irgendwie noch was ausschlachten. Es gibt auch viele Künstler, die sagen, ey, geil, dass sie meinen alten Klassiker gesampelt haben. Andere sagen wieder, scheiße, lass das sein. Und dann gibt es aber irgendwie Copyright-Geschichten, also irgendwelche Verlage oder Plattenfirmen oder wie auch immer, die sagen, ist mir egal, was der Künstler will, ob er das cool findet. Da findet eine Urheberrechtsverletzung statt, da wird erstmal geklagt, so, ne?
Ja, genau.
Etwas größeres Problem könnte auch noch, oder könnten die Leistungsschutzrechte sein, die jetzt ja auch bei verschiedenen Produzenten ja auch dann existieren. Es ist ja nicht nur immer der Künstler, sondern natürlich auch die ganzen Produzenten, die ja auch mit beteiligt sind an den Songs und natürlich auch an den Schutzrechten. Also ich glaube, das könnte auch durchaus schwieriger sein, als man sich das vorstellt. Weil man sagt, okay, ich sample jetzt was vom Künstler XY, vielleicht gibt der sein Einverständnis, aber die Band oder die Produzenten, die dann halt ja für diesen Song verantwortlich waren und auch die Leistungsschutzrechte daran haben, können wir schon durchaus vorstellen, dass sie dann sich immer querstellen und sagen, ja, auch wenn du von dem Künstler das Go hast, von uns hast du es nicht.
Auf jeden Fall, naja, wie gesagt, uns, dem kleinen Producer, dem kleinen Mann in diesem Game, juckt das oder hat sowieso noch nie gejuckt. Aber das kann schon die ein oder andere Hürde mehr bedeuten, ne, so in Zukunft. Weil sich das natürlich wieder so ein Thema ist, was an die Oberfläche gespült wird, da und dann natürlich da einige Leute wieder aufmerksam werden und gucken, was man da irgendwie raus ausschlachten kann.
Aber ja, ich finde es ein super Zeichen von der EU. Nur noch mal als letztes von mir, Nico, dann darfst du, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche. Das Positivste, was ich für mich mitnehme, ist, dass Sampling erlaubt ist, wenn du es verfremdest. Und dass man es quasi unrecognizable macht für alle Hörer da draußen. Das ist schon mal ein positives Zeichen, weil sie hätten auch sagen können, nee, ihr dürft das alles überhaupt nicht, ihr müsst euch die Rechte einholen, ansonsten dürft ihr nicht mal eine Millisekunde von irgendetwas samplen. Also ich finde es eigentlich ein guter Ausgang.
Das finde ich nämlich eigentlich auch. Ich habe schon das Gefühl, dass es damit für die Liebe, die ihr zum Beispiel für diese Sampling-Sache habt, eher sogar förderlich ist und es zeitgleich trotzdem den Hit davor schützt, dass er einfach geklaut wird und man auf dem gleichen Hit nochmal einen Hit macht.
Ist auf jeden Fall mal auf irgendeine Art und Weise eine klare Ansage. Ich meine, ich weiß nicht, wer sich damit mal auseinandergesetzt hat. Früher gab es immer, Drums dürfen gesampelt werden, aber so Harmonien und Melodien nicht. Und da irgendwo eben irgendjemand sprach früher immer so von der 3- oder 4-Sekunden-Regel und so. Das ist alles so schwammig gewesen seitdem es Sampling gibt, seit den Mitte der 80er und noch ein paar Jahre früher, Anfang der 80er, seitdem war es immer irgendwie, keiner wusste Bescheid.
Welchen Song hören wir denn jetzt dazu, um das Thema mal abzuschließen?
Denn einen der meistgesampelten Drumloops, oder? Dan hat was rausgesucht.
Ganz genau, ja. Einer der meistgesampelten Künstler überhaupt, James Brown, mit seinem funky Drummer und sogar Bass und ich, wir haben das alle auch schon benutzt.
Gut, da wäre es rechtlich jetzt schwierig, aber ich hoffe, das ist verjährt. Insofern legen wir den Mantel des Schweigens darüber und hören jetzt rein. Und dann geht es hier gleich weiter bei Love and Hate. Sampling ist ein Thema und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich in meinem Leben nochmal dahin kommen werde, da rechtlich in Probleme zu kommen. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, sind mir Formate bei YouTube angucken, die mir vielleicht das Sampling noch ein bisschen näher bringen. So eine Serie gibt es jetzt, ne? Oder? Also habt ihr da Lehrmaterial für mich?
Auf jeden Fall. Da kann ich dir nur The Formula ans Herz legen, Nico. Bin ich selber, was sag ich, durch Zufall, man kriegt das ja mal mit, wenn man irgendwo im Netz rumstöbert, Facebook, wie auch immer, irgendjemand postet irgendwas. Und da hat jemand The Formula, eine Videoserie über Sampling angepriesen, die bei NPR.org, das ist das Netzwerk-Ding, wo auch die ganzen Tiny Desk-Konzerte stattfinden. Und die haben sich mal zur Aufgabe gemacht, die Wissenschaft des Samplings zu beleuchten. Ganz cool, die haben da so eine fünfteilige Serie draus gemacht mit fünf namhaften Producern, die für namhafte Künstler Beats gebaut haben und alles auf Sampling basiert. Wir waren ja gerade eben schon bei Sampling und das schließt da ganz gut den Kreis, um ein bisschen Moses Pelham auch mal so ein bisschen wieder den Respekt zurückgegeben und die Aussagen zu bestärken, die er auf den Tisch gehauen hat da.
Geiles Format. Ich habe mich da so ein bisschen durchgeskippt und ich muss sagen, von der Machart schick, das ist natürlich auch ein bisschen einfacher in den USA, haben ja sogar diese Produzenten so viel Aura und so viel, weißt du, was ich meine? Da steckt
das
so viel.
Das ist wie so ein Hollywood-Streifen schon, ne? Das ist so.
Also. Ja, Mann, das macht allein schon Bock zuzugucken. Die kriegen das halt auch hin, das so geil einzufangen. Und die Typen sind ja dann auch sehr gut da drin, das zu erzählen, was sie da machen. Da gab es in den vergangenen Jahren ja auch schon mal ganz viele Dinge. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt blamier ich mich gerade, aber wer hat mal Dead Presidents von Jay-Z produziert? Da gibt's doch auch dieses Video, wo der Typ den Sample kurz zeigt, wie das ganze Ding gebaut wurde und so. Und das sind die Momente, wo ich selber so Bock dann wieder auf Mucke und auf das ganze Ding kriege. Fernab von Hit-Gedings, sondern einfach nur, weil irgendwie das die Machart so geil ist. Und diesen Jungs dabei zuzugucken in dem Format ist echt geil. Aber fühlt ihr das auch? Also Dan, fühlst du das auch, wenn du das siehst?
Ja klar, ich meine, letztendlich machen wir auch so das ähnlich so. Also klar, wir choppen auch Samples, wir diggen nach Platten und ich fand schon, dass das Format vorher, so ein bisschen, wo wir auch uns bei The Thing ja auch so ein bisschen haben inspirieren lassen, dieses Rhythm Roulette, wo dann die Producer einfach mit verbundenen Augen auch so sich drei Platten einfach aus den Plattenkisten gezogen haben und da einfach Beats draus bauen mussten. Das ist eigentlich für mich so noch die Steigerung überhaupt, weil da sieht man auch wirklich so, wer wirklich kreativ mit den Werkzeugen umgehen kann, die ihm zur Verfügung stehen. Aber na klar, wenn man dann den Leuten so ein bisschen dann dabei zusieht, wie sie dann halt oder von welchen Songs diese Samples dann stammen, das ist natürlich mega cool. Wobei man natürlich auch in der heutigen Zeit mit Who Sampled und TheBreaks.com natürlich auch schon so eine große Enzyklopädie an den Samples ja zur Verfügung stehen hat. Aber das von den Künstlern selber nochmal so ein bisschen gezeigt zu bekommen und zum Beispiel auch Nice Wonder und DJ Premier, die haben auch so ein bisschen erzählt, auch von den Künstlern selber, wie sie so auch geprägt wurden oder was sie cool fanden oder was sie vielleicht auch weniger cool fanden. Das so ein bisschen aus dieser persönlichen Sicht nochmal gezeigt zu bekommen, ist natürlich nochmal richtig geil.
Das war, Premier hat ja auch sowas gesagt, so wie, hat ja schon in seinen letzten 30 Jahren schon die ein oder andere Klage hinter sich, wo es um Sampling Clearance und sowas geht und da immer wieder Künstler auch auf ihn zugetreten sind und irgendwas gesagt haben und so, hört auf mich zu samplen und ihn verklagt haben und er so, ey Jungs, ich sample die meisten Künstler aus Respektsgründen, weil ich euch geil finde, weil ich eure alte Musik gut finde und ich euch eure alten Songs bisschen in die Neuzeit des Raps transportieren möchte. Das ist ja so eine Danksagung, so eine Huldigung. Und dann kommt ihr mir und fallt mir in den Rücken und wollt mich verklagen. Das hat er so ein bisschen angeklagt. Und er sagt so, ruft mich doch einfach an und wir quatschen drüber. So, dann erkläre ich dir, warum ich das mache. Und dann werdet ihr verstehen, dass es cool ist und dass wir alle down miteinander werden. Das war ganz geil, sowas.
Ja, ich mag das. Und ehrlicherweise ist es ja natürlich auch so eine Mischung aus, natürlich entsteht daraus Mucke. Und wir haben alle Songs auch im Kopf, die auf Sampling basieren und solche Welthits sind. Und trotzdem ist, wie du schon sagst, Respekt und dann am Ende auch das Gefühl für Kultur und vor allem für Musikgeschichte dabei so stark, dass es nie vergessen werden darf. Und ich habe das Gefühl, das Format gibt dem schon auch dieser Liebe, die da drin steckt, auch noch so ein bisschen diese Extraprise, die es braucht. Also ich kann es jedem empfehlen, sich das mal anzugucken.
Ist auf jeden Fall auch so für Producer, die mit Sampling gar nicht so viel zu tun haben, ist es auch immer eine interessante Sache. Also das hat sich vielleicht so ein bisschen gelegt, dieses Vorurteil, aber es wurde ja auch mal gesagt, was, du bist Producer, du samplest doch nur. Weißt du, so irgendwas anderes klauen und irgendwie ein Beat drauflegen, das kann doch jeder, da bist du noch lang kein Producer, da wurde man ja auch immer so ein bisschen geschasst für oder so ein bisschen belächelt für. Das hat sich, denke ich mal, auch über die Jahre sowieso gelegt. Aber trotzdem diese Alchemie, so diese, ne, die ganze Wissenschaft, die dahinter steckt beim Sampling, wie die Leute da rangehen, das ist schon eine ganz eigene Geschichte, eine ganz eigene Szenerie, wo es auf jeden Fall Spaß macht. Und wichtig ist, dass die Leute das verstehen, wenn sie nicht nur sagen, oh, Sampling ist cool, sondern sich wirklich mal mit beschäftigen.
Ja, vielleicht verstehen ja die Leute das ein bisschen besser, wenn man denen so ein bisschen weiß macht, woher Hip-Hop überhaupt entstanden ist, woher dieser ganze Ursprung kam. Denn der kam halt aus dem Soul und aus dem Funk. Also das war ein ganz großer Einfluss. Und ohne den Soul und Funk hätte es das in der Form nicht gegeben. Deswegen ist das, wenn man sich die History anguckt, eigentlich nicht so, also das Sampling an sich oder etwas wiederzuverwenden, was es schon gab, was man selber cool fand, das war ja sogar bei Kool Herc so, als er sich rausgestellt hat, 1520 Sedgwick Avenue, dann hat er halt auch James Brown einen Break gespielt, so wie eben auch Funky Drummer und das über 50 Minuten, nicht weil er es musste, sondern weil er da Bock drauf hatte und weil er genau Bock auf diesen Sound hatte und deswegen samplen Bass und ich und alle anderen Boom-Bap-Producer, weil sie halt Bock auf diese Sounds haben. Uns geht es nicht darum, so, wir können keine Akkorde greifen am Klavier oder wir können keine Bassline spielen. Das ist gar nicht der Punkt, sondern wir haben Bock auf diese Sounds. Wir haben
das
einfach
so,
Bock auf diesen Soul- und Funk-Sound.
Genau, das ist so ein bisschen wie beim DJing, glaube ich. Wenn du so ein bisschen auf einer Party auflegst, dann legst du auch generell, sollte es zumindest so sein, dass du die Sounds, die Songs auflegst, auf die du Bock hast, die du selber abfeierst, wo du denkst, da feiern auch die Leute zu und das gibt einen guten Vibe, das gibt eine gute Stimmung. Und ich sehe das so ähnlich beim Sampling, sehe ich das genauso, dass ich was sample, was mir halt gefällt und da eben auch diese Stimmung weiter transportiere. Ob das nun für einen kurzen Moment in einem Club ist, wo ich sage, ich spiele das Ding oder mache da ein bisschen Backspins mit oder ich mache da halt einen Beat mit, so einen eigenen neuen Beat, der so ein bisschen einen eigenen Wiedererkennungswert auch für sich, für meinen Stil hat. Aber das ist in erster Linie auch, wie Dan schon sagt, und bei den meisten ist es halt so ein Respektsding auch.
Wir haben ja auch noch, nicht zu vergessen, bei Backspin FM haben wir auch noch unser Format Milk Crates, früher hieß das ja The Breaks. Da kümmere ich mich ja dann um genau dieses Thema, nämlich ich spiele erst den Originalsong und dann den Rap-Song hinterher, der nämlich ja diesen Originalsong als Vorlage genommen hat und den gesampelt hat. Also das auch nochmal ein kurzer Hinweis, falls ihr das Format Milk Crates hier noch nicht kennt, bei Backspin FM. Klein bisschen Eigenwerbung.
Ja, genau das würde ich euch auch empfehlen, euch nach dieser Sendung anzuhören. Wir hören jetzt auf jeden Fall wieder in den passenden Song rein. Welcher ist es?
Ja, Apollo Brown und der Rapper OC von der Digging in the Craze Crew mit ihrem Track The Formula aus dem Album Trophies.
Sehr gut, ich freue mich. Gleich geht's hier weiter bei Love and Hate. Love and Hate mit Nico Dan und Bass und einem wichtigen Thema, das vielleicht noch, wenn es wirklich durchgesetzt wird, Menschenleben retten kann. Aber vorher setze ich die Frage, Jungs, jetzt habt ihr in eurem Leben sehr viel Dues gepaid, ne? Findet ihr auch, dass es langsam Zeit wird, dass ihr jemandem dafür eine Rechnung stellen könntet?
Wir, das sage ich schon die ganze Zeit. Auf jeden Fall, Alter, das muss sein, definitiv.
Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Personen im Hip-Hop-Business, im Hip-Hop-Kosmos, denen auf jeden Fall ein Scheck ausgestellt werden sollte.
Swiss Beatz hat in einem Interview quasi genau das vorgeschlagen, also übertragenen Sinne. Chefredakteur Bass, fass es uns zusammen, bitte.
Ja, Swiss Beatz war in einem Podcast oder in einem Instagram-Interview mit Joe Budden und da hat er so eine Idee auf den Tisch gelegt. Die hatten über alle möglichen Sachen gequatscht und dann kamen sie auf das Thema, dass die ganzen Hip-Hop-Pioneers à la Melle Mel, Grandmaster Flash, Kool Herc, wie sie alle heißen, dass die eigentlich $1 Million verdient hätten. Das hat er erstmal so pauschal erstmal diese Summe erstmal so genannt, was dahinter steckt ist, aber dass die zweite, dritte, vierte Hip-Hop-Generation gerade in der Musik so viel Kohle verdient oder auch verdient hat, aber vergessen hat, worauf das alles basiert. Das ganze Fundament mit den ganzen Oldschoolern, wo das Ganze sehr naiv noch war und alles sich erst entwickelt hat. Dass die von diesem ganzen Kuchen, der immer größer wird, der abgegriffen und verdient wird, dass sie überhaupt nichts davon haben. Und dass man da einfach so ein bisschen Respekt zollen sollte, in Form von so, wir machen eure Rente schön so.
Aber sag mir mal, was denkt ihr darüber?
Ja, er hat das ja so ein bisschen so mit wie so eine Art Steuerzahlung so ein bisschen verglichen. Er meinte, wir zahlen ja Steuern an den Staat, aber irgendwie zahlen wir nicht Steuern oder wir geben nichts ab an den ganzen Pioniere, denen wir das hier alles zu verdanken haben. Denn ohne die, muss man ja sagen, wären die Jungs halt nicht so erfolgreich gewesen. Und das gilt natürlich nicht nur für die, sondern für alle, die halt danach dann auch in Erscheinung getreten sind. Also natürlich auch für uns drei und für wahrscheinlich unsere Kinder und hast du nicht gesehen.
Aber
deswegen ist das eigentlich schon eine coole Sache, aber das jetzt so quasi so mit so einem Pauschalbetrag zu machen, ist, ja, da kann man sich natürlich drüber streiten, aber ich finde es ja für mich...
Deswegen sind wir hier.
Schon, ja, auf jeden Fall.
Also ich finde die Aussage super, weil er hat was noch in diesem Satz oder da nicht was in dem Satz, an dem Gespräch da, wo sagt diese Steuer, ich nenne sie jetzt mal Oldschool-Steuer, wenn man jetzt keine einzelnen Künstler nennen will. Er hat ja gesagt, wenn du liebst Hip, du willst die Hip-Hop-Kultur und Hip-Hop, du liebst sie einfach nicht. Wenn wir nicht anfangen, diese Oldschool-Steuer zu zahlen, dann haben wir einfach keine Liebe für diese Kultur. Dann sind wir falsch. So, wir müssen es tun. Das war schon ziemlich ernst gemeint von ihm und nicht einfach nur so aus Joke und guck mal, und das ist, die hätten das verdient, das meint er wirklich ernst. Und sagt, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Ist ja nicht so, dass er jetzt das Portemonnaie aufmacht und sagt, ich hole jetzt irgendwie welche 30 Künstler wollen wir bezahlen. Ja. Er will das ja versuchen, da irgendwie so eine, ich denke mal so Foundation oder irgendwie was in die Wege leiten, dass man sagt, wir müssen irgendwie was initiieren, dass die Leute, die früher davon nichts oder die da nichts von haben, von dem Kuchen, dass wir denen irgendwie irgendwas zurückgeben. Wir müssen der Kultur, und das sind halt die Grundpfeiler, womit das alles begonnen hat, das sind halt die Oldschool-Veteranen und die müssen so, das ist wie eine alte Brücke sanieren. So, wir fahren über diese Brücke und nehmen den einfachen Weg und den schnellen Weg über diese Brücke, aber wir müssen die Brücke auch sanieren. Wir müssen sie dass wir da auch weiterhin irgendwie auch fürs gute Gefühl, so, ne, da so ein bisschen an das Vernunftsdenken so ein bisschen appelliert.
Ich finde es ja schon cool, dass er das überhaupt thematisiert. Das ist ja etwas, was ich ja vielen Leuten ja nicht so vorwerfe, aber wo ich das halt irgendwie schade finde. Weißt du, die sind halt ganz oben, mega erfolgreich, haben alles erreicht und vielleicht, ja, findet sich immer ein Song auf ihrem Album, wo sie zumindest einmal rückblicken und vielleicht sagen, ey Leute, danke, ohne das, ohne dies, ohne den Künstler, ohne Graffiti, ohne DJing, das, was ich erlebt habe, wäre ich nicht hier. So, und das vermisse ich bei ganz vielen Leuten. Und ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Und ich erinnere mich da auch noch gerade, wo du das gerade auch noch angesprochen hattest, mit dieser Abkürzung Brücke und so. Da gab es ja mal die Situation, dass Kool Herc ja im Krankenhaus war vor, ich glaube, 10 Jahren oder so. Und der hatte ja wohl kein Geld, diese Krankenhauskosten zu bezahlen. Und da kam dann Bass und mir dann sofort die Idee, ja, wieso zahlt er sich irgendein Multimillionär-Rapper so kurz mal aus der Portokasse so? Weil wir wissen, in den USA ist das Gesundheitssystem ja nicht wirklich ganz so gut aufgestellt wie in anderen Ländern. Und da scheint sich ja wohl doch irgendeiner gefunden zu haben, der das dann übernommen hat. Ich weiß aber nicht wer. Vielleicht wisst ihr da irgendeinen Rapper, habt ihr da noch irgendwas in Erinnerung?
Nee. Wir hatten ja mal so gesagt, das kann nur Jay-Z oder so gewesen sein, keine Ahnung, der hat genug Kohle, ich habe keine Ahnung, oder wer auch immer dafür ihn gesammelt hat. Aber Swiss Beatz hat ja auch nochmal als Argument gesagt, Rap bzw. Hip-Hop hat uns gerade die Oldschool-Generation, der Anfang, so wie es angefangen hat, aber Hip-Hop und Rap an sich hat uns eine Stimme gegeben, ne? Freedom of Speech. So, ne? Ohne das wären wir nicht so weit gekommen, wie wir jetzt gekommen sind, so, ne? Kulturell gesehen, gesellschaftlich gesehen auf jeden Fall. Und da hat er schon so die ein oder zwei harte Aspekte und Dinge auf den Tisch gelegt, wo man sagt, so, okay, da muss man auf jeden Fall ernsthaft drüber nachdenken. Ich bin da ein großer Fan von, das zu verfolgen, irgendwie zu unterstützen, irgendwie zu pushen oder irgendwas. Ich finde es auf wie auch immer erstmal, dass das Thema dauerhaft beleuchtet wird, um die Kultur, um der Kultur irgendwie so eine Standfestigkeit zu geben in alle Richtungen, finde ich eine gute Sache.
Ja, toi toi toi. Am Ende des Tages steckt da natürlich ein bisschen Romantik drin und auch der Wille der alten Generation und denen, die den Weg geht mit haben und die Arme zu greifen, aber auch da trennt sich dann ja wieder ein bisschen Spreu vom Weizen. Also
das Leute, wird's immer die, gehen, ne?
Ja, Leute, die auch verstehen, dass es genau darum geht. Das ist auch genauso wie die Frage, wenn du über die Straße gehst und gibst du dem Obdachlosen 5 Euro oder von mir ist auch 50 Cent in seine Schale, oder machst du es nicht, weil du dich angewidert fühlst von ihm. Der Blick auf die Dinge ist immer differenziert. Ich habe da übrigens auch, in dem, das ist ganz lustig, weil an der Stelle sich auch die Formate kreuzen, auch im Backspin Stammtisch mit Kevin darüber gesprochen, über das gleiche Thema. Und wir sind so ein bisschen zu der Erkenntnis gekommen, dass die Grundidee spannend ist, aber es ziemlich viel Romantik da drin steckt, das von der wir nicht glauben, dass sie passiert.
Ja, ich denke, es wird leider so wie mit ganz vielen anderen Spendenaktionen, sage ich jetzt mal, mit ganz klassischen Spendenaktionen. Wir hängen, auch wenn es um das gemeingesellschaftliche Wohl geht, irgendwie könnte man jeden Tag Dutzende Sachen spenden, wenn man sagt, ne, lieber eine Schachtel Zigarette weniger oder drei Bier am Wochenende weniger und dann könnte ich für irgendwelche, keine Ahnung, Dinge spenden, die viel wichtiger sind und wertvoller sind. Und es wird trotzdem nicht getan, sondern weil man irgendwie anders, wie Nico, wie du schon sagst, irgendwie der Point of View, irgendwie wie man an die Sache rangeht, wie man die Sachen betrachtet. Da stecken wir in den Leuten nicht drin in der Gesellschaft. Aber es wird schön und wäre zu hoffen, wenn das irgendwie so ein bisschen von vielen Leuten aufgeschnappt wird, die so ein bisschen ähnlich denken wie Swiss Beats und dass da vielleicht so eine Bewegung draus entstehen könnte.
Ja, toi, toi, toi. Also die Hoffnung stirbt, was das angeht, natürlich zuletzt. Und vielleicht gibt es ja wirklich Möglichkeiten dafür. De facto wäre ja aber dann auch nur die letzte Frage, die ich am Anfang eigentlich schon hatte. So würdet ihr, also fühlt ihr selber ein Anspruchsgefühl dafür, dass man euch auch wirtschaftlich mehr also dafür zurückgeben sollte, was ihr geleistet habt? Oder gibt es dafür dann auch noch so Beweggründe wie, keine Ahnung, du musst so und so viel Nummer 1 Singles oder Meilensteine gesetzt. Versteht ihr, was sind so Bewertungsgrundlagen dafür?
Also Mainstream-Erfolge, das spielt für mich null eine Rolle. Also ich finde es viel geiler, wenn die Leute das so mehr wertschätzen, anstatt, weil Base und ich, wir sind meistens in so einer Situation, wenn wir jetzt nicht unter uns Gleichaltrigen oder so, die ähnlich denken, uns aufhalten, sondern die Leute von außen, die sagen mal, ja, ihr seid so hängen geblieben und es ist 2020, wieso macht ihr immer noch mit einer SP 1200 Beats, dann ist das so immer, was mich immer nervt ist, nicht nervt, aber das hätte irgendwie anders sein können, dass man sich immer verteidigen muss für das, was man liebt, weißt du, so man sagt den Leuten ja immer, tu doch das, auf was du Bock hast, mach das doch dein Leben lang, dann wirst du irgendwie glücklich sein. Klingt ganz einfach, ist aber eben nicht so einfach, aber was den Hip-Hop angeht oder die Rap-Mucke angeht, das, was wir feiern, das machen wir halt nach wie vor und ich finde, keiner sollte jetzt auf uns zukommen und sagen, ey, ihr seid, macht das so derbe, weil ihr das schon so lange macht und ihr seid immer noch true to the game. Nein, das ist mir vollkommen egal. So, weißt du, ich will mich halt nur nicht immer irgendwie rechtfertigen müssen, das zu tun, was ich halt liebe. So, weil das sollte keiner auf der Welt machen. So, wenn du für irgendwas eine Leidenschaft hast und auch wenn diese Leidenschaft schon 100 Jahre alt ist, wenn einer in einem alten Fotolabor rumhängt von 1950, weil er Bock hat auf diese analoge Fotografie und keinen Bock hat, irgendeinen Instagram-Filter zu benutzen, dann lass ihn doch, dann gib ihm doch lieber Props dafür und sag, ey krass, der Typ zieht sein Ding durch und wird's wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren, wird er immer noch in seinem Keller rumhocken und Base und ich werden wahrscheinlich in 40 Jahren auch noch an der SP sitzen, falls sie bis dahin noch irgendwie funktionieren sollte. Aber ich finde nur das, weißt du, nur das ist irgendwie das, wo ich sage, ey cool, ich nehm gerne so deine Worte, deine netten Worte auf und vollkommen egal, ob ich jetzt auf Platz 1 bin, auf Platz 100, das juckt mich überhaupt nicht.
Ist auf jeden Fall so, dass man in alle Richtungen gucken muss. Und ich verfolge ja auch, also was ich mir immer, ich wünsche nicht wie so eine Stiftung oder so Foundation-mäßig, aber es gab schon oft immer das Thema, oder das ist New York, das Hip-Hop-Museum ist in der Gänge, das wird kommen. Sowas wünsche ich mir natürlich auch irgendwie jetzt nicht nur wie das Heidelberger Stadtarchiv, so mit Torch, was wir auch schon mal hatten. Sowas wäre ganz cool, wenn man sowas Europa oder deutschlandweit hätte, wo auch jetzt viele Leute, die Szene aufgebaut haben, beleuchtet werden oder viele, viele Punkte gibt, die es verdient hätten, dass man darauf aufmerksam gemacht werden kann. So, ne, wenn man sich für die Kultur interessiert, dass es nicht immer so die üblichen Verdächtigen irgendwie genannt werden, sondern dass da auch noch mehr passiert ist, die an dem Fundament mitgearbeitet haben.
Ich habe bei uns im Haus über die letzten Jahre schon die verrücktesten Sachen gehört, die sich in der Backspin-Redaktion entwickelt haben. Und diese Idee, das Bundesamt für Rapmusik, wäre nach meinen technischen Problemen, die ich eben gerade hatte, wieder darauf zurückzukommen, schon eine gute Basis, um quasi genau das zu fördern. Also, du machst Antragsformular, mit dem du dich dafür bewerben kannst, genau wie für Soforthilfe in einer Pandemie. Hey, ich habe so und so viel Dues gepaid in meinem Leben. Vielleicht müsste man dafür auch noch eine Wertung einführen können. Deswegen stehen dir Summe X aus dem Hip-Hop-Solidarfonds zu.
Aber das, guck mal, da würdest du mich jetzt so nicht so mit catchen können, weil du gesagt hast, Bundesamt. Was war das Bundesamt für Rapmusik?
Bundesamt für Rapmusik.
Genau. Das sollte dann... Bitte schön.
Ja, Bundesamt, vielleicht heißt
es anders. Bundesamt für Hip-Hop-Kultur oder irgendwas heißen. Also sind wir nämlich wieder jetzt so limitiert auf das Rap-Ding und da hättest du mich jetzt schon wieder mit verärgert.
Ja, nee, es war ja nur eine der Ideen, die da entstanden sind. Also nehmen wir das Bundesamt für Hip-Hop-Kultur, das quasi der Ableger oder das Dach vom Bundesamt für Rap-Musik ist, das wiederum dazu führt, dass an dieser Stelle dann dafür gesorgt wird, dass die Gelder richtig verteilt werden, die Swiss Beats in den USA eingesammelt hat und dann über die ganze Welt verteilt.
Aber da hat man ja gemerkt, hier mit dem Leiter oder dem Präsidenten von dieser Bundesagentur.
Okay, und nochmal zwei Daumen in meine Richtung.
Ja, okay.
Ich würde schon dafür sorgen, dass es vernünftig verteilt ist und dass dann ich natürlich aufgrund der Größe der Leute, die sich sicher sind, dass sie genug für die Kultur getan haben, dann wieder der Topf natürlich schmelzen würde. Habe ich nur ein bisschen Sorge, dass es dann am Ende pro Dues, der gepaid wurde, nur 6,42 Euro sind, die man vielleicht so, oder vielleicht gibt es dann Mindestlohn, den man pro Due
schwierig.
Krass, so viel habe ich letztes Mal mit drei Richtigen im Lotto gewonnen. 8,70 Euro. Ja, oder so.
Schwierig, sowas aufzubauen für eine Kultur, die auch relativ oder doch recht systemkritisch um die Ecke kommt. Ne?
Ja, und mal Spaß beiseite. Am Ende des Tages gibt es ja dazu noch das Problem, dass es wird ja niemand dahin gehen und sagen, hey, ich habe so und so viel gemacht, ich bestehe darauf, dass ich Summe X von euch kriege. Da siegt dann ja auch wahrscheinlich wieder der Stolz. Das macht es nicht einfacher. Insofern glaube ich, dass wir da wahrscheinlich keinen großen Anlauf finden werden. Andersrum sollte es vielleicht eher sein, dass die Geld verdienen, dafür sorgen, dass sie es sinnvoll unter die verteilen, die vielleicht der Grund dafür sind, dass sie Geld verdienen. So, das wäre dann vielleicht die schöne Sache. Oder? Seien wir uns da einig?
Amen, Bruder.
Amen, Amen.
Amen, Bruder. Jetzt ist die Frage, ob ihr einen Song ausgesucht habt, der ebenso förderungswürdig wäre.
Oder ja, sagt euch die Line etwas. What more can I say? I wouldn't be here today if the old school didn't pave the way.
Ja.
Mal gucken, ja, okay. Das ist Brand Nubian, beziehungsweise Grand Puba von Brand Nubian, der Song Dedication. Und diese Line wurde ja auch benutzt von Tupac für den Song Old School. Deswegen hören wir jetzt Brand Nubian, Dedication.
Geiles Ding, ich freue mich drauf. Love and Hate geht danach auf die Zielgerade, also freut euch drauf. Bis gleich. Love and Hate ist auf der Zielgerade und deshalb sind wir jetzt auch, glaube ich, in der Witzeabteilung gelandet. Zumindest müssen wir jetzt aufpassen, ob es lustig oder peinlich wird.
Ja, du hast das, wir wissen ja, dass Nico, dass du das nicht so mit diesen ganzen Memes und also ein Schnückendünster auf den sozialen Plattformen, hast es ja nicht so.
Ja, ach so, mal gucken, ich bin so, was das angeht, so zwiegespalten. Aber sag mal an, was hast du
mitgebracht? Dan hat das ja eigentlich geschickt. Snoop Dogg hat auf Twitter was rumgeflankt. Und hat er so ein Meme, was ist das Meme? Ja, ist er denn schon ein Meme? Also eine Abbildung von sechs Rappern gezeichnet, so ein bisschen in altertümlich gezeichnet, in royalen Gewändern. Und zwar hat er da Dr. Dre, Tupac, Ice Cube, Eminem,
Ice Cube.
Biggie. Ja. Und sich selber Snoop Dogg, ist er dargestellt als royale Gesellschaft. Und einfach nur geschrieben, remember, we are royalty. Und natürlich, ich und Dan haben dann direkt so, da kam direkt so der Aufschrei so.
Ja, also eigentlich ging es mir eher so darum, so, ja, ist cool, aber das ist so typisch, sag ich mal. Also, wenn man, weißt du, wenn du, es gibt so ein anderes Meme, was richtig gut dazu passt. Da siehst du so einen Typen, der verzieht das Gesicht, macht so eine richtige, so eine enttäuschte Miene und oben steht dann, when you talk to somebody about Hip-Hop and all they know is Eminem, Tupac, Biggie, Jay-Z, dann, wenn man sich mit Hip-Hop beschäftigt hat schon sein halbes Leben lang, dann wird man höchstwahrscheinlich diese Künstler, diese sechs Künstler natürlich kennen, aber man wird in ganz vielen Fällen eher mit anderen Künstlern sozusagen ja, Berührungspunkte haben oder man ist mit anderen Künstlern groß geworden oder man feiert eigentlich andere Künstler, weil diese Künstler, die sind alle dope, gar keine Frage. Die haben auch ihre Dues gepaid und die haben die ganzen Preise, die sie eingehamst haben, haben sie auch alles verdient. Ich will dir nichts absprechen, aber das sind so diese, weißt du, wenn du so über Sachen sprichst und dann reden die Leute immer nur über das, was an der Oberfläche schwimmt, so, und die kennen auch nichts anderes oder die wollen nichts anderes.
Das kommt ja auch immer so ein bisschen, wenn du dich selber damit nicht so richtig beschäftigst, kommt das auch immer wieder. Ich meine, unser Running Gag war, ist es eh immer so, ne, wenn die Kids, ich und Dan lachen da ja immer drüber, wenn die Kids über Oldschool rappen, ja, und dann ja, und Biggie und Tupac und so, die sind voll Oldschool und so. Natürlich ist es für eine bestimmte Generation an Leuten, ist das für die irgendwie so Oldschool, aber diese Begrifflichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, kann man auch ewig lange drüber diskutieren. Es ist halt eine andere Generation, aber es ist eben halt nicht Oldschool. Und es macht halt immer so den Eindruck, so hätte es damit begonnen, so, ne? Mit dieser Ära da oder mit den Jungs da auf dem Bild hätte alles begonnen. Und daran wird so manifestiert und das kommt immer hoch, wo man auch mal sagt, ja, reg dich doch nicht auf irgendwie. Doch, ich reg mich auf.
Na, also ich persönlich reg mich nicht auf. Ich meine, ich gönne denen das ja. Also ich meine, in jeder Kultur, in jeder Musikszene gibt es ja irgendwelche Superstars und irgendwelche alten Haudegen, die immer und immer wieder genannt werden. Das ist ja alles cool so. Aber ich finde im Hip-Hop speziell, wenn man jetzt sagt, mit Tupac und Biggie hat alles angefangen, dann hat man mal eben so 25 Jahre Hip-Hop einfach so über Bord geworfen. Und da ist natürlich richtig viel passiert. Und ich garantiere dir, wenn die Leute einen gesamten Rundumblick haben, was im Hip-Hop oder speziell im Rap halt passiert ist, wir sind jetzt wieder beim Thema Rap, dann kann es durchaus auch mal eine Sichtweise ändern. Vielleicht sagen sie nicht, Biggie ist der Allerbeste für mich, sondern, oh geil, da war ja auch Melly Mel, den kannte ich vorher noch gar nicht so, der hat freshe Rhymes gehabt, so, weißt du, ich finde erst, du kannst jemanden erst als den Besten krönen, wenn du dich auch mit allem komplett auskennst. Und ich habe zum Beispiel für mich immer gefragt, wer ist dein liebster Rapper? Dann sage ich, ich hab meine Top, aber heute so, morgen so, und es gibt einfach zu viel dope Leute da draußen, anstatt sich jetzt auf genau diese, in Anführungsstrichen, für mich typischen 6 Superstars, so, die man immer und immer wieder liest, sich zu beschränken. Das ist das, wo mir so diese Weitsicht fehlt.
Ist ja auch so, dass es extrem viele MCs oder Gruppen, also jetzt Rap-Gruppen oder Einzelrapper gibt, die jetzt erstmal Skills technisch, lyrisch irgendwie auf komplett im gleichen Niveau sind wie jetzt die Mega-Superstars, so, ne? Und treten halt nicht so in Erscheinung, aber wenn man sich damit mit dieser Szenerie auch so ein bisschen auseinandersetzt, wird man immer merken, ich denke so, oh Mann, ey, die haben es eigentlich extrem verdient, irgendwo ganz andere Art von Beachtung zu bekommen, weil die halt lyrisch und skilltechnisch so weit vorne sind. Aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer hat es halt nicht gereicht. So, ne?
Wir reden hier über ein Meme, das Snoop Dogg gepostet hat, ne?
Genau.
Und bei den meisten, was ihr sagt, denke ich mir so, ey, das weiß der alles. Der kennt die 20-jährige Legacy vorher. Der hat genug Respekt denen gegenüber. Alles, was es ja nur ausdrückt, ist, dass er einfach sagt, ich gehöre zu den 6 Größten aller Zeiten. Period. Und das sind die Top 6 meiner Meinung nach. Und nichts anderes. Und ich finde, wenn man wie Snoop Dogg es geschafft hat, 30 Jahre lang Karriere auf dem Quatsch aufzubauen, den er da mit 19 gemacht hat, dann ist es nur legitim, auch genau so die besagten Eier aus Stahl auf den Tisch zu legen und zu sagen, dass man der Geilste ist. Was ja wiederum auch zu jedem gesunden Rapper-Ego gehört und damit es auch zum guten Ton gehört, dass man das dementsprechend vor sich herträgt. Was ich hier viel wichtiger finde als die Tatsache, ob da eventuell Gesichter nicht dabei sind, die ihr euch wünschen würdet.
Nee, darum geht's
ja
gar nicht. Vielleicht eher ganz weglassen. Also legitim ist absolute Legitimierung seines Seitens irgendwie so. Finde ich ja jetzt auch jetzt nicht ganz so krass. Ich habe so gesagt, mir kommt das so komisch hoch so, aber ich würde hier sagen so, boah, ey, das wirft halt einen komischen, hat immer so einen komischen Beigeschmack für Leute, die sich ein bisschen mehr mit der Sache auseinandersetzen so.
Also ich finde, Snoop Dogg könnte auf jeden Fall jetzt...
Das finde ich schon wieder, ein Angriff gegen mich. Ich muss mich wehren gegen den Angriff gegen mich hier.
Nein, gar nicht. Also ich habe jetzt eben gerade gesagt, eigentlich könnte Snoop Dogg jetzt sofort 1 Million an Kool Herc überweisen, finde ich, für diesen
eigentlich
Move. Ja, das ist ein guter Move. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der für die Community eine Menge getan hat und die Millionen, die an Cool Herc überwiesen hat, die hat er wahrscheinlich eher nach Compton geschickt und hat dafür gesorgt, dass da Kinder eine Zukunft in ihrem Leben haben, Fall. Was ja auch nicht der schlechteste Move ist.
Also da hat er mit Sicherheit schon viel gemacht.
Aber ich kann das, was er da gemacht hat mit den Greatest, schon auch einen gewissen Punkt nachvollziehen. Und ich würde behaupten, auch wenn du mir das absprichst hier gerade, Base, dass ich mich schon die ein oder andere Minute in meinem Leben auch mit Hip-Hop beschäftigt habe. Insofern bleibe ich dabei und verteidige Snoop Dogg ein kleines bisschen, obwohl meine Big Six anders aussehen würden als seine. Aber lass uns das doch mal kurz durchspielen. Ich meine, wir haben eh nur noch ein paar Minuten und ich weiß, du magst das nicht, Dan, aber lass uns das mal grob skizzieren. Was wären, wie hätte denn dieses Bild für euch aussehen müssen?
Ja, es ist schwer, wie gesagt, also mich auf irgendwelche Leute festzulegen. Ich habe natürlich meine Favoriten, so wie Kool G Rap, Guru oder Big Daddy Kane, das sind so alles, das sind so meine
Top 3. Ja, da haben wir schon drei.
Ja, und dann würde es halt weitergehen, so an der East Coast, weil ich bin halt East Coast geprägt, so.
Ja, sag an. Setz mal 6 ja,
also,
auf den Punkt.
Also einer aus meiner Sicht, einer der most underrated ist auf jeden Fall Bumpy Knuckles oder Freddy Fox, so. Der gehört für mich mit dazu. So. Und natürlich nehme ich noch Nas. Also Nas ist auch einer, der lyrisch ganz groß ist. So.
Okay, dann hast du 6 Namen ungefähr. Wobei Freddy Fox auf jeden Fall, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Hip-Hop Camp 2017, der Live-Auftritt, hat auf jeden Fall Legacy.
Nee, warte, das war Big Shook, glaube ich, oder?
War das der? Dann hat der sich gekillt. Okay, dann ziehe ich das zurück. Aber Gangster Foundation Auftritt war auf jeden Fall eher so...
Hältst du uns auch immer noch vor. Immer wenn es darum geht, so Golden Era Leute auf der Bühne reißen ab, dann bringst du immer dieses Beispiel.
Ja, das war aber auch eher so Burger King Autobahn Raststätte 23.30 Uhr und nicht McDonald's in der
Einkaufsstraße. Wahrscheinlich warum ich mich mit Dan so ein bisschen drüber auf. Die beiden sind so Biggie und Two und Pac sind so in der Mitte. Die haben so die dicken fetten Kronen auf. So das
ja, greift das ist ja die Grundfrage.
Das greift halt immer unser kleines Spielchen. Was wir halt immer machen, wenn wir uns aufregen über so eine Sachen, wenn es um Oldschool geht und so.
Ich meine, ne? Ja, aber komm, du kommst nicht raus aus der Nummer, die Zeit rennt gleich weg.
So. Deine Big Six. Meine Big Six. Ich meine, da geht es dann so mit Rakim und Big Daddy Kane und so los, ne? Also so Prodigy.
Also 2.
Irgendwie,
3
hat er schon genannt. Ich bin auch bei Guru, wir sind da ziemlich ähnlich ticken.
5.
Grandmaster Castor, ne? Wenn er jetzt nicht so gerade, weil, ja, siehst du, da kann man 1000 Leute aufzählen. 6.
Nee, aber du hast ja 6 genannt. Und ehrlicherweise, gut, da sind vielleicht ein paar Namen nicht genannt, die ihr hättet, aber das ist so die Riege, auf die man sich vielleicht nicht, wenn man die Größten sucht, weil sie dann auch gleich noch den Erfolgsfaktor mit einbeziehen, drauf beziehen möchte. Und das ist wahrscheinlich der einzige Unterschied an dem Ding, was er gemacht hat und was ihr daraus machen würdet. Mein Big Six wäre auf jeden Fall Ice Cube, weil ich verdammt scheiß viel von dem gehört habe. Ich würde auch Biggie Tupac auf jeden Fall dazusetzen, weil sie einfach viel gemacht haben. Eminem einfach, weil er nun mal 20 Jahre lang Rap revolutioniert hat auf eine Art und Weise wie kaum ein anderer. Jay-Z ist und bleibt the greatest. Und beim letzten, das ist schwer. Lass mich mal nachdenken. Guru. Gangster.
Yeah, check. Boom.
Darf ich mir was wünschen? Oder wir haben noch einen halben Song, ne?
Nee. Darf ich mir was wünschen? Gibt's ja nicht mehr, aber wächst nicht mehr.
Ich darf mir nie was wünschen. Warte, aber wir haben höchstens noch eine Minute, ne? Oder? Was spielst du noch?
Ja, eine Minute. Eigentlich wollte ich hier Big Daddy Kane, The Beef Is On spielen, weil Big Daddy Kane einer der liebsten Rapper von Bass und von mir ist.
Dann machen wir es jetzt aber genau so. Du fängst damit an und wenn es losgeht, ist die Sendung zu Ende. Deswegen.
Danke. Aber das ist aber schwer, weil er gleich am Anfang schon anfängt zu rappen.
Ja, ist aber ich rede ja noch ein bisschen. Ich muss ja noch verabschieden.
Okay.
Danke Dan, danke Base. Das war Love and Hate. Gebt uns gerne euer Feedback und sagt, was ihr denkt, wie ihr die ganze Sendung findet und was ihr, vielleicht was eure Big Six wären.
Big Six, genau. Dann
das können wir ein bisschen drüber diskutieren. Und dann gibt's bald die nächste Sendung. Ich weiß nicht, die nächste Talk-Sendung wird Talking with the B-Bass sein, ne?
Ganz genau,
in der nächsten Woche. Talking with the B-Bass, genau. Und eine nächste Love and Hate sollten wir vielleicht gar nicht so lange vor uns herschieben. Wir haben ja noch ein paar Themen. Wir haben sogar ein, zwei Themen, zeitlose Themen vom letzten Mal. Jetzt sind noch ein paar Themen übrig. So, let's go.
Deswegen, wir kriegen's hin. Macht's gut, bis bald. Und jetzt noch 2 Sekunden. Big Daddy Kane.
Ciao.